Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Hört Gottes heiliges Wort aus dem Lukas-Evangelium im 10. Kapitel, die Verse 17 bis 20. Die 72 aber kamen zurück voll Freude und sprachen: Herr, auch die bösen Geister sind uns untertan in deinem Namen. Er sprach aber zu ihnen: Ich sah den Satan vom Himmel fallen wie einen Blitz. Seht, ich habe euch Macht gegeben, zu treten auf Schlangen und Skorpione und Macht über alle Gewalt des Feindes, und nichts wird euch schaden. Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, segne dies dein Wort jetzt an unser aller Herzen. Amen. Ihr Lieben, etwas verunsichert waren die Jugendlichen schon losgezogen, um den Auftrag zu erfüllen, den Jesus uns allen gegeben hat, nämlich das Evangelium auszubreiten. Aber dann kommen sie begeistert zurück. Das hätten sie nicht erwartet. Offene Türen, offene Herzen, offene Ohren. Die Leute haben sich gefreut, endlich etwas von Jesus zu hören. Wann haben wir das letzte Mal erlebt? Deckt sich das mit dem, was du erfahren hast? Haben wir das überhaupt schon mal erlebt, dass Leute freudig zugehört haben, wenn wir ihnen von Jesus erzählt haben? Das klingt doch wie aus einer anderen Zeit oder aus einem anderen Land. Wer sich nachher mal kurz die Zeit nimmt, draußen an der Pinnwand den neuesten Bericht aus der Ukraine zu lesen, der wird darin finden, dass dort im Kriegsgebiet die Leute dankbar sind für das Evangelium. Sie kommen in die Kirche als Gäste und die lechzen förmlich nach dem Evangelium. In Zeiten der Not ist das so. Bei uns aber scheint alles satt und zufrieden, und wen interessiert das schon, das Evangelium? Wenn bei uns gejubelt wird und wenn sich Leute richtig freuen und begeistert sind, dann, weil ihre Mannschaft gewonnen hat. Weil ihre Mannschaft eine Meisterschaft oder einen Pokal oder beides gewonnen hat. Dann wird die Nacht zum Tag, dann gibt es Autokursos durch die Stadt. Aber fürs Evangelium, wer freut sich da schon drüber? Unser Predigtext scheint also absolut weltfremd zu sein. Dass sich Leute über die frohe Botschaft von Jesus freuen, undenkbar, meinen wir. Es passt nicht zu unserer Erfahrung. Stimmt das? Das wollen wir in den nächsten Minuten prüfen. Schafft das Evangelium heute noch Freude? Ich behaupte, ja. Denn Jesu Name ist wirksam in unserer Mitte. Und ja, unsere Namen sind geschrieben in Gottes Herzen. Jesu Name ist wirksam in unserer Mitte. Der Bericht des Lukas, wenn wir ihn einmal aufmerksam lesen, der geht uns eigentlich alle ziemlich ans Gewissen. Warum? Nun, weil wir alle den Auftrag haben, den Jesus damals den 72 gegeben hat. Bevor Jesus in den Himmel aufgenommen wurde, hat er gesagt: Geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern alle Völker, indem er sie lehrt und tauft. Der Auftrag ist da. Wie sieht es mit unserer Umsetzung aus? Wann sind wir das letzte Mal zu jemandem gegangen und haben ihn von Jesus Christus, von seinem Heiland erzählt? Ja, wir können 1000 Gründe vorbringen, die sagen: Ich gehe da nicht hin zu dem anderen. Ich rede nicht viel von Jesus mit dem anderen. Zu oft haben wir schon Spott und Gelächter erfahren. Das reicht uns jetzt. Das will ich nicht länger ertragen. Oder die Menschen haben doch Fernsehen und Internet, da können sie Gottes Wort lesen und hören. Auch auf unseren Internetseiten kann man alles nachverfolgen. Da muss ich nicht extra hingehen. Die Menschen können lesen und Es gibt heute eine Inflation an Bibeln. Bibeln in Hülle und Fülle. Gedruckt und online. Zum Lesen und sogar zum Hören. Da muss ich doch nicht hingehen. Und in der Schule gibt es einen Religionsunterricht. Also eigentlich können alle wissen, dass es Jesus gibt und was er getan hat. Da braucht Jesus mich nicht. Aber was machen wir da, wenn wir so reagieren, wenn wir das sagen? Ein wesentlicher Grund, warum wir das anführen, ist doch der, weil unsere Erfahrung gezeigt hat, die Leute schütteln den Kopf, sie wollen nichts von Jesus wissen, weil sie der Meinung sind, ihn nicht zu brauchen. Das heißt, wir machen den Erfolg unserer Missionsarbeit abhängig von unserer Leistung, von unserem Mühen oder von den Leuten, zu denen wir reden. Ist das denn richtig? Schauen wir einmal in unseren Text. Was machen denn die 72 Jünger, die Jesu Auftrag erfüllt hatten und nun zurückkommen? Herr, auch die bösen Geister sind uns untertan in deinem Namen. Wer oder was wirkt denn der Meinung der 72 Jünger nach? Waren sie es mit ihren Worten? Haben Sie die bösen Geister bezwungen? Nein, Sie bekennen etwas anderes. Sie freuen sich nicht über Ihre Leistung, sondern darüber, dass Sie miterleben durften, wie Jesu Name wirksam war bei den Menschen, denen Sie begegnet waren. Das heißt, behaupten wir, dass wir heute niemanden mehr mit dem Evangelium zum Glauben bringen könnten und es deshalb lassen, dann halten wir das Evangelium für wirkungslos, für kraftlos. Aber ihr Lieben, das Evangelium, das ist noch genau dasselbe Evangelium, von dem der Apostel Paulus im Geist Gottes an die Römer schreibt: Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben. Und genau das war es, was die 72 Jünger erfahren haben. Verdrehen wir doch nicht die Tatsachen. Nicht wir haben Großes zu leisten, wir haben nur das Evangelium weiterzusagen. Wir haben nur von Jesus zu erzählen. Die eigentliche Schwerstarbeit, die macht der Herr selber. Die müssen wir nicht machen, die hat er uns nicht auferlegt. Die tut er. Sein Name wirkt, und zwar bis heute. Das ist es, was Petrus denen bekannte, die ihm und Johannes hinterhergelaufen kamen, nachzulesen in Apostelgeschichte 3, als sie einen Gelähmten heilen durften. Da sagt nämlich Petrus: Und durch den Glauben an seinen Namen hat sein Name diesen, den ihr seht und kennt, stark gemacht. Also das heißt, der Name Jesu, der zu ihm gesprochen hat, zu diesem Gelähmten, der hat ihn plötzlich wieder aufstehen lassen können. Dieser Name und der Glaube, der durch ihn, nämlich durch den Namen Jesu gewirkt ist, hat diesem die Gesundheit gegeben vor euer aller Augen. Also Petrus verweist nicht auf sich oder auf Johannes, sondern er verweist auf Jesus Christus. Und Johannes schreibt später an die Empfänger seines Briefes, seines ersten Briefes: Liebe Kinder, ich schreibe euch, dass euch die Sünden vergeben sind um seines Namens willen. Jesu Name und Jesu Person, die bilden dabei eine untrennbare Einheit. Wer an Jesus glaubt, der glaubt zugleich an seinen Namen, wie wir im Johannes-Evangelium nachlesen können. Als er aber am Passafest in Jerusalem war, glaubten viele an seinen Namen, da sie die Zeichen sahen, die er tat. Aber wir dürfen das jetzt nicht missverstehen, als wäre Jesu Name so eine magische Formel. Wenn ich also den Namen benutze, dann wirkt das irgendwie. Das ist nicht so wie bei den Kindern Simsalabim, wenn sie einen Zaubertrick machen. Nein. Vielmehr ist er da, wo sein Name gebraucht wird. Er ist da gegenwärtig, wo sich Menschen um seinen Namen, um sein Wort versammeln, wo es verkündigt wird, wo es gepredigt wird, da ist er gegenwärtig. Auch hier und jetzt ist Jesus da. Und wo er ist, da sitzt er nicht einfach tatenlos da, sondern da ist er wirksam. Wirksam in denen, die sein Wort, das Evangelium hören. Schauen wir uns um in unserer Kirche. Hier sitzen lauter lebendige Beweise und Beispiele dafür, dass Jesus wirksam ist. Die meisten unter uns sind durch die Taufe zum Glauben an ihn gekommen. Als der Pastor, egal ob mein Vorgänger oder Vorvorgänger oder ich, das Wasser an den Kopf des Täuflings brachten und dazu gesagt wurde, ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, da war Gott selbst wirksam und hat den Glauben in dem Getauften gewirkt. Aber wir haben auch Beispiele unter uns, wo Leute erst durchs Evangelium zum Glauben gekommen sind und sich später haben taufen lassen. Also es bleibt die Wahrheit bestehen. Das Evangelium schafft heute noch Freude. Warum? Weil Jesu Name wirksam ist in unserer Mitte. Aber auch, weil unsere Namen geschrieben sind in Gottes Herzen. Wann haben wir uns das letzte Mal darüber gefreut, dass unsere Namen im Himmel geschrieben sind, also in Gottes Herzen? Wir freuen uns über viele Dinge, zum Beispiel darüber, dass es jetzt endlich ein bisschen wärmer wird draußen. Wir freuen uns, dass die Natur wieder anfängt zu sprießen, dass es grün wird draußen. Wir freuen uns über die Geburt eines Menschen. Wir freuen uns vielleicht über eine bestandene Prüfung oder eine gut ausgegangene Klassenarbeit. Es gibt viele Dinge, über die wir uns freuen und wir dürfen uns darüber freuen, überhaupt gar keine Frage. Die 72 Jünger, die zurückgekommen sind von dem Auftrag, von der Erfüllung des Auftrags ihres Herrn, die haben sich auch gefreut. Die haben sich gefreut, dass sie die Macht Jesu sehen durften. Sie durften miterleben, wie Menschen durch das Evangelium von bösen Geistern befreit worden waren. Wodurch Jesus auch gesehen hat, dass der Teufel vom Himmel kam, um genau dem entgegenzuwirken. Aber Jesus ist stärker, er und sein Evangelium. Es war etwas Außergewöhnliches, was die Jünger erlebten. Jesus dämpfte trotzdem ihre Freude und verweist sie zugleich auf eine wunderbare Tatsache, nämlich darüber, dass sie noch viel mehr Staunen und Freude versetzen könnte. Freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Wir dürfen uns freuen. Du darfst dich freuen, du darfst jubilieren und zwar nicht bloß heute am Sonntag Jubilate. Wir dürfen fröhlich sein und feiern. Doch all unsere Freude, all unser Jubeln wäre hohl und platt, wenn ich an erster Stelle als Grund für diese Freude stehen würde, ich bin bei meinem Heiland im Himmel namentlich bekannt. Mein Name ist in Gottes Herz geschrieben. Ich spreche das etwa nicht deiner Erfahrung, dass alle irdische Freude früher oder später abgelöst wird durch Traurigkeit, vielleicht sogar durch ein neues Tief. Es ist für mich schwer vorstellbar, dass es einen Menschen gibt, der sein ganzes Leben lang nur freudige Tage erlebt hat. Kann ich mir nicht vorstellen. Wir leben auf einer Erde, die nicht mehr so perfekt ist, wie Gott sie ursprünglich geschaffen hatte. Sie ist durch den Fall der Menschensünde mit verdorben. Auch wir Menschen sind nicht mehr makellos. Wir alle kennen Schmerzen. Wir kennen Krankheiten. Wir kennen die Schmerzen am Leib und wir kennen die Schmerzen an verletzten Seelen. Wir kennen Enttäuschungen, wir kennen Niederlagen. Doch wenn wir ehrlich zu uns selbst sind oder zur Ruhe kommen, dann hören wir unser Gewissen und unsere eigene ganz persönliche Schuld, die uns anklagt, obwohl wir doch Meister sind im Verdrängen. Kennen wir die Momente wirklich nicht, in denen uns unsere Schuld bewusst wird? Stellen wir jetzt auch einmal einen geistigen Spiegel vor uns auf. Machen wir es heute mal nicht so wie sonst, dass wir uns die Gebote vorhalten, sondern schauen wir uns einmal an, worüber sich der Teufel freut. Der Teufel freut sich über jede unserer Sünden. Wann immer wir ungehorsam sind gegenüber Gott, klatscht er in die Hände, reibt sich die Hände und freut sich. Er freut sich, wenn wir traurig sind, wenn wir verzweifelt sind. Da scheint er so einen gewissen Teilerfolg bei uns erzielt zu haben. Er unterstützt unser Streben nach Selbstverwirklichung, nach Anerkennung, nach Macht, nach Ansehen unter den Menschen. Er bringt gerne Menschen gegeneinander auf, er schürt bittere Feindschaft zwischen den Menschen. Er arbeitet mit Lüge, mit Halbwahrheiten, mit Verdrehung von Tatsachen. Er nährt die menschliche Selbstgerechtigkeit, weil er weiß, dass wir dann unsere Schuld nicht wahrnehmen, sondern nur die der anderen. Schließlich lässt er uns eher alles an unserer persönlichen Meinung, Empfindung, Erfahrung prüfen, als an Gottes Wort. Ja, wir heben die Bibel hoch, wir sagen, das ist Gottes Wort. Aber wir lassen sie nicht mehr wirklich unser Maßstab für unser Denken, Reden und Handeln sein. Das war der Blick in den Spiegel. Was haben wir erkannt? Haben wir eine reine Weste? Oder mussten wir feststellen, dass der Teufel hier und da schon doch ziemlich oft Teilerfolge bei uns erzielt hat? Und er sich über uns gefreut hat? Wenn er das alles, was uns da jetzt gerade in den Kopf gekommen ist, an eigener Schuld, wenn er das alles nun im Gericht vor Gott sagen würde, als unser Ankläger, und dass das Einzige wäre, was dasteht, wie würde wohl das Urteil lauten? Schuldig in allen Punkten der Anklage. Doch nun sagt Jesus, freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Also nicht, was habe ich noch alles getan? Ich habe keine Chance mehr auf das ewige Leben, sondern wenn dir deine Sünde leid tut, wenn du sie ehrlich bereust, wenn du dich von Herzen bessern willst oder kurz, wenn du ehrlich an Jesus Christus glaubst, denn dann passiert genau das, dann steht dein Name im Himmel geschrieben. Dann ist dein Name tief in Gottes Herzen eingegraben und zwar unverlierbar. Dann spricht dein Anwalt und Fürsprecher Jesus Christus für dich zu Gott. Dann macht er aus deinem Namen, deinem üblen Ruf bei Gott, einen guten, einen edlen Namen. Dann bist du bei Gott aktenkundig, nicht im Sinne der Anklage, sondern im Sinne deines Verteidigers Jesus Christus. Dann gibt er seinem Vater gleichsam schriftlich, dies ist dein geliebtes Kind, trotz Teufel, Welt und aller Sünden. Das aber ist nicht dein Verdienst, das ist nicht dein Wirken, nicht deine Leistung, das ist Geschenk Gottes, gewirkt durch den Namen Jesu oder, was dasselbe ist, durch das Evangelium, durch die frohe Botschaft von ihm. Das ist demnach ein herrlicher Grund, sich ewig darüber zu freuen, eben nicht nur heute am Sonntag Jubilate. Ja, wir haben es heute wieder in Erinnerung gerufen bekommen. Wir dürfen und können uns freuen über das Evangelium. Denn wir haben gesehen und erkannt, ja, Jesu Name ist auch heute noch wirksam mitten unter uns. Und wir dürfen uns freuen, weil unsere Namen bei Gott im Herzen geschrieben sind. Amen. Gott aber, unserem Vater, sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.